So lasst uns weitergehen im 11. Kapitel des Römerbriefes. Wir werden das, so Gott will, heute abschließen. Das 11. Kapitel, und zwar lesen wir ab Vers 25. Sind wir zuletzt stehen geblieben. Römer 11, Vers 25, und wir lesen bis 36. Das ist das Wort Gottes. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion der Retter kommen. Er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden, und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auswahl aber, oder der Gnadenwahl aber, Geliebte um der Väter willen. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber Erbarmen gefunden habt, infolge ihres Unglaubens, so sind jetzt auch sie dem euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen, damit auch sie jetzt Erbarmen finden. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, lieber Vater, in dieses große Lob wollen wir einstimmen. Herr, wir lobpreisen deinen Namen. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, um dich zu offenbaren, um deinen Heilsplan für uns sichtbar und deutlicher zu machen. Und wenn wir uns jetzt auch in diesen Abschnitt begeben, in dem einiges vielleicht schwierig zu verstehen ist, hilf uns, das so zu verstehen, dass es uns dient, dass es uns hilft, dass wir dich in rechter Weise erkennen, verstehen und anbeten können, so wie der Apostel das am Ende tut und in einen großen Lobpreis ausbricht, weil er deine Wege offenbart bekam und sie uns auch offenbart hat. Hab Dank, dass wir jetzt dein Wort studieren dürfen. Öffne unsere Herzen des Glaubens, öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ja, vor ein paar Wochen war das, da haben wir anhand des vorangehenden Abschnitts haben wir über die Illustration des Apostels Paulus, die Illustration von Gottes Volk im Gnadenbund nachgedacht. Der Apostel hat dieses Bild eines Olivenbaums verwendet, um über das Bundesvolk zu sprechen. Der Baum ist ein ganz besonderer, den er hier beschreibt. Er besteht neben Wurzeln und Stamm aus unterschiedlichen Zweigen. Die einen sind natürliche Zweige, die von Anfang an aus dem Stamm des Baumes gewachsen sind. Und die anderen sind sogenannte eingepfropfte Zweige. Sie sind ursprünglich fremd von einem anderen Strauch oder Baum und sie bringen eigentlich von Natur aus nicht Oliven als Früchte, die der Besitzer des Baumes haben möchte. Weil sie aber in den guten Olivenbaum eingepfropft wurden, von dem sie genährt werden, bringen sie die gewünschte Frucht. Andere natürliche Zweige, so beschreibt der Apostel das, wurden aus diesem Baum ausgebrochen, weil sie eben nicht die erwartete Frucht brachten. Der Baum selbst, seine Wurzel und der Stamm ist gut. Er ist Gottes Pflanzung. Es ist der Baum des Bundes der Gnade in Christus. Und die Zweige, das haben wir gelernt, das sind Glaubende, die aus Israel, das sind die natürlichen Zweige, und aus den Nationen, die eingepfropften, stammen. Paulus sprach nun ähnlich wie Jesus zuvor, wenn er über den Weinstock lehrte. Das Stichwort bei beiden diesen Gleichnissen, das Jesus gebraucht in Johannes 15 und Paulus hier in Römer 11, das Stichwort ist bleiben. Bleiben. Man muss im Glauben in Christus bleiben, damit man nicht abgeschnitten oder ausgebrochen wird. Egal, ob man aus den Juden oder den Nationen stammt. Einzig das Bleiben in Christus hält jemanden am Baum und seinem Lebenssaft, der dann durch die Wurzeln von den Wurzeln in den Stamm in die Zweige fließt. Das ist das Leben. Was Paulus nun hier beim Ölbaum hinzubrachte, war das Verhältnis der unterschiedlichen Zweige zueinander. Paulus tut das, weil es in Rom offenbar Spannungen gab zwischen Juden und Nichtjuden. Im Bild gesprochen zwischen den natürlichen und den eingepfropften Zweigen. Also die Kirche in Rom, diese Gemeinden waren wahrscheinlich mehrere Gemeinden, die bestanden aus Juden und Nichtjuden. Und da gab es Spannungen wegen ihrem verschiedenen Hintergrund. Die einen erhoben sich oder überhoben sich über die anderen. Und im letzteren Fall jetzt waren das wohl die Nationen, die sich über die Juden erhoben. Wie auch immer, der Apostel Paulus erinnert daran, dass es dazu für diese Überheblichkeit absolut keinen Grund gibt. Denn wie er schon viel früher im Römerbrief, im Kapitel 3 oder noch früher erklärt hat, Kapitel 3 sagt er, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, sondern werden allein aus Gnade gerechtfertigt. Das heißt, eben in diesen Baum des Bundes der Gnade eingefügt. Jeder, der an diesem Baum dran ist als ein Zweig, sei er natürlicher Zweig oder eingepfropfter Zweig, ist nur da wegen Gottes Gnade mit ihm. Der Unterschied ist aber, dass die einen halt schon früher, vielleicht viel früher, mit der Offenbarung des Bundes aufgewachsen sind, sind die Israeliten, und die anderen sind später dazugekommen, die nicht Juden, die Heiden, die Griechen, die Römer. Beide sind zu dem Zeitpunkt dazugekommen, den Gott in seiner Weisheit bestimmt hat. Und bezüglich der Rettung aus Gnade gibt es keinen Unterschied zwischen den Völkern. Es gibt keinen Unterschied zwischen den Völkern. Alle werden auf genau dieselbe Weise gerechtfertigt, gerettet. Das macht Paulus seinen Lesern immer wieder bewusst, damit sie sich eben nicht überheben, die einen über die anderen Oder mal gab es Überheblichkeit von den Juden. Das hat schon Jesus und seine Jünger oft erlebt. Die waren überheblich und die haben sich so aufgeregt, wenn er mit den Heiden verkehrte. Später Paulus, der zu den Heiden ging und da verkündigte. Die Juden wollten ihn deswegen sogar umbringen, steinigen. Also die Juden haben sich über die Heiden erhoben, waren überheblich. Aber später kamen dann die Heiden und waren überheblich gegenüber den Juden. Das ging hin und her zu Zeiten. Und Paulus lehrt im Römerbrief, dass das absolut fehl am Platz ist. Und jetzt ist er in diesem letzten Teil der Kapitel 9 bis 11, ist er noch dran, den Heiden zu sagen, ihr habt keinen Grund, euch über die Juden zu erheben. Und er nennt jetzt ein weiteres, wir könnten sagen, Heilmittel gegen die Überheblichkeit, nämlich eben die Überheblichkeit der Nichtjuden. Die Christen aus den Nationen, die nicht jüdisch aufgewachsen waren, die könnten leicht überheblich werden, indem sie denken, zum Beispiel, die Tatsache, dass Gott uns zu seinem Volk genommen hat, bedeutet, dass er uns an die Stelle der Israeliten gesetzt hat, jetzt. Gott hat die Israeliten wegen ihres Unglaubens verworfen, Zweige ausgebrochen, und deshalb sind nun wir, die Heiden, sein Volk geworden. Das wäre überheblich. Und ab und zu wird uns Reformierten das vorgeworfen. Wir würden diese Art Ersatztheologie vertreten. Also, als würden wir sagen, Israel hat ausgedient, jetzt sind die Heiden dran. Und sicher wird das mitunter so vertreten, aber eigentlich nicht von Reformierten, die die Bundestheologie richtig verstehen, die die Bibel in diesen Fragen richtig verstehen und anwenden. Wir sehen vielmehr nicht einen Ersatz der einen durch die anderen, sondern wir sehen die Erfüllung der Verheißungen Gottes an das Volk des alten Bundes, sehen wir darin, dass das Israel Gottes wächst, indem auch die Nationen dazukommen. Natürlich ist es immer noch so, dass da zwei Ethnien da drin sind in diesem ganzen Volk, oder? Es gibt die Israeliten und die Nicht-Israeliten. Aber das ist ein Volk aus diesen beiden, das wächst und das sehr stark wächst, indem die Heiden dazugekommen sind jetzt. Sie zählen miteinander als das Israel Gottes, so wie das Paulus im Galaterbrief nennt. Und wir verstehen dieses Wachstum als etwas Gleichzeitiges oder vielleicht verschoben, mal wachsen die mehr, weil dann wachsen die wieder mehr dazu, kommen mehr von denen dazu und dann wieder mehr von denen. Es gibt Zeiten in der Geschichte der Kirche, wo mehr von den einen, dann mehr von den anderen dazukommen. Seit der Auferstehung Christi und der Aussendung des Heiligen Geistes auf alles Fleisch werden Menschen aus allen Nationen zum Volk Gottes hinzugetan. Und das ist im Alten Testament schon von Anfang an vorausgesagt. Der Unterschied zwischen Juden und Heiden ist zu verschiedenen Zeiten ein zahlenmäßiger in diesem Volk. Als Petrus in Jerusalem predigte an Pfingsten, da kamen zuerst Tausende zum Glauben. Und das waren Tausende von Juden, die aus aller Welt, aus der Diaspora kamen nach Jerusalem und dort zum Pfingstfest kamen. Und die kamen zum Glauben an Christus. Also zuerst eine riesige Zahl von Juden. Später im Verlauf der Geschichte, wie sie in der Apostelgeschichte zuerst berichtet wird, breitete sich das Volk Gottes immer mehr unter den Nationen aus. Es ging geografisch in alle Welt, zuerst in das damalige Römische Reich und von da in alle Welt hinaus. So dass sie in größerer Zahl, die Heiden in größerer Zahl als die Juden zu Christus kamen. Gott hörte aber nicht auf, Israeliten zu rufen. Es war nicht einfach vorbei jetzt für die Israeliten. Bis heute nicht. Die Heiden sind also nicht ein Ersatzvolk anstelle der gebürtigen Israeliten. Und Paulus hat das in diesen Kapiteln 9 bis 11 eben mehrmals betont. Am Anfang des 9. Kapitels, da sagt er ganz grundsätzlich, dass es die Erwählten Gottes sind, die zum Glauben kommen und gerettet werden. Daran hängt es, oder? Nicht aus welchem ethnischen Hintergrund man stammt, sondern die, die von Gott erwählt sind, aus Israeliten und aus Nationen, das sind die, die gerettet werden. Daran kann man nichts rütteln. Aber nun spricht der Apostel in Vers 25, hier Kapitel 11, Vers 25, spricht er von diesem Geheimnis. Es hat einige geheimnisvolle Dinge in diesem Rest des Kapitels, wo sich die Leute dann auch darüber streiten oder diskutieren. Auch in reformierten Kreisen wird das nicht überall ganz gleich gesehen. Dieses Geheimnis, das Paulus hier bringt, das uns nicht unbekannt sein soll, damit wir uns nicht überheben. Das Geheimnis ist, so sagt er, dass Israel zum Teil verstockt ist, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen ist und auch, dass ganz Israel gerettet werden wird. Das sind diese zwei Aussagen, die er hier macht. Also ein Teil Israels ist verstockt, bis die Vollzahl der Nationen gesammelt ist und ganz Israel wird gerettet werden. Und das ist, so können wir sagen, die heilsgeschichtliche Perspektive, die Paulus hat für die Zukunft. Und das ist natürlich aus der Sicht von Paulus zu seiner Zeit. Er blickt hinaus in die Zukunft, bis zu uns oder darüber hinaus, was da geschehen wird. Das ist ein Geheimnis, das Gott ihm offenbart hat und das er uns mitteilt. Und in dieser Aussage jetzt gibt es einige Punkte, die etwas schwierig sind, um einfach sagen zu können, ja, das ist einfach, es ist so und so. Ich habe mir manchmal fast meine exegetischen oder theologischen Zähne ausgebissen an dieser Stelle bei einigen dieser Aussagen oder Worte, die Paulus gebraucht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin heute noch nicht vollkommen an dem Ziel angekommen, dass ich sagen könnte, ich bin ganz sicher, es ist so und so. Aber ich möchte euch versuchen zu zeigen, was ist das Wichtige daran, dass wir festhalten sollten, was uns der Apostel hier offenbart. Ich möchte aber nicht die ganze restliche Predigt jetzt dazu brauchen, um jedes Detail hier zu diskutieren. Ein paar Fragen müssen wir aber beantworten. Vielleicht zwei. Die zwei größten Fragen darin sind, denke ich, was meint erstens das Wort bis in dem Satz, bis die Vollzahl der Nationen hereingekommen ist? Heißt das, also Israel ist zum Teil verstockt, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen ist. Heißt das, dass ein Teil Israels bis zu einem Zeitpunkt in der Geschichte verstockt bleibt? Ein Zeitpunkt, an dem Gott dann aufhört, die Nationen hinzuzurufen? Weil dann ist er angekommen bei dem Ziel, die Nationen zu rufen. Und dann geht es weiter, dann kommen alle zu der Zeit lebenden Israeliten zum Glauben. Ist das so gedacht? Oder das sind die einen, Theologen, gute Theologen, die das so sehen. Andere sagen, bis bedeutet bis ans Ende. Was heißen würde, dass in der ganzen Zeit, während Gott Menschen zum Glauben ruft, ein Teil Israel verstockt bleibt. Also die ganze Zeit, bis es zu Ende ist mit dem Rufen und dann kommt das göttliche Gericht, ist das so gemeint, dass bis zu diesem Ende ein Teil Israels verstockt bleibt. Das ist eben, hängt mit der weiteren Frage zusammen, auf die ich gleich dann noch kommen werde, ob das eben etwas Anschließendes noch gibt. Die zweite Frage ist, was ist denn ganz Israel? Das kann man auch verschieden verstehen. Ist es das gesamte Israel Gottes, wie Paulus es auch nennt, das aus Juden und Heiden besteht, das ganze Volk Gottes? Es ist das neue Israel, das Israel des neuen Bundes. Meint Paulus damit hier das mit ganz Israel? Oder sind es vielleicht alle Juden, die zu einer bestimmten Zeit leben, eben bis zu diesem Zeitpunkt des Bis, und die dann auf einen Schlag zum Glauben kommen, nachdem Gott zuerst alle Heiden gesammelt hat? Es gibt das so eine Art Ablösung, oder? Jetzt sind mehr die Heiden dran, weniger Israeliten. Und dann kommt der Moment, wo die Heiden alle gesammelt sind und dann kommen wieder die Juden dran. Da kommen auf einen Schlag viele, viele Israeliten zum Glauben. Und dann kommt das Ende. Also das sind diese zwei Sichten, die man gegenüberstellt. Diese zweite Sicht kommt meines Erachtens davon, dass ein griechisches Wort in Vers 26 oft nicht richtig übersetzt wird. Also diese Übersetzung, die man oft antrifft, die geht so. Vers 25 und 26. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und dann wird ganz Israel gerettet. Und dieses dann, das ist der kritische Punkt. Wie übersetzt man dieses Wort Hutos im Griechischen? Also ist da zuerst noch Verstockung, aber dann zu einem bestimmten Zeitpunkt ist die Vollzahl der Heiden dazugekommen und dann wird ganz Israel gerettet. Und wie gesagt, dieses dann, das Wort, das man mit dann übersetzt, das ist falsch übersetzt. Das griechische Wort Hutos heißt nicht dann. Es heißt so. In dieser Art und Weise, das ist die richtige Übersetzung des Wortes Hutos. Und der Apostel führt das auch dann gleich weiter aus, wenn er das so schreibt, wenn er weiterfährt, dann zitiert er noch aus Jesaja 59, Vers 20. Er sagt dann eben, und so wird Israel, ganz Israel gerettet werden. Also in der Art und Weise wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Retter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Also Paulus sagt, es wird ganz Israel gerettet werden. Auf diese Weise, der Retter kommt aus Zion, das ist natürlich Christus, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund für sie, ich werde ihre Sünden wegnehmen. Also er beschreibt mit Hilfe dieses Jesaja-Zitates die Art und Weise, wie Israel gerettet werden wird. Durch den Retter aus Zion, der die Bundesverheißung erfüllt. Das führt uns zurück zu der Frage, ich hoffe, es ist noch nicht zu kompliziert geworden, zu der Frage, was denn ganz Israel jetzt ist in diesem Zusammenhang. Ich glaube, wenn wir den ganzen Zusammenhang der Kapitel 9 bis 11 ansehen und nehmen, dann passt am ehesten, dass Paulus damit zwar Juden meint, mit diesmal, wenn er ganz Israel sagt, aber er meint alle zum Heil erwählten Juden. Ganz Israel, das gerettet wird, wird auf diese Art und Weise gerettet werden. So, indem der Christus die Sünden von Jakob wegnimmt und sie tilgt. Während die Heiden, also in der Zeit, während die Heiden zum Bundesvolk Gottes dazukommen, und solange bis das erfüllt ist, wird Gott auch Israeliten hinzufügen, die er eben nicht als gesamtes Volk verworfen hat, wie er das vorher schon mehrmals betont hat, der Apostel, in dieser Zeit, bis so lange, bis alle Heiden hinzugerufen sind, werden auch die Israeliten durch ihren Erlöser, den Christus, hinzugerufen. Das kann natürlich sein, dass das mal große Mengen, riesige Mengen auf einmal sind, aber das muss nicht unbedingt sein. Ich lasse mich gerne überraschen, wenn an einem bestimmten Ende der Zeit, vielleicht in 100 Jahren oder so, plötzlich riesige Mengen von Juden zum Glauben kommen. Aber es gibt keinen Unterschied, oder? Die kommen alle auf die ganz gleiche Weise zu Gott, nämlich durch Christus. Christus, der schon im Alten Bund eben diesem Volk verheißen war, der aber auch uns verheißen ist. Eine weitere Begründung, die Paulus denn dann dazu bringt, in Vers 28 und 29, er erklärt noch einmal, dass das, was Gott beschlossen und verkündigt hat, nicht zunichte gemacht werden kann. Seine Verheißungen sind unbereubar, heißt es hier. Seine Verheißungen wird er nicht zurücknehmen, weil ganz viele Juden ungehorsam sind. Sie gilt weiterhin für die, die glauben werden, das sind aber die Erwählten, die Berufenen, für die gilt das nach wie vor. Er sagt dann, hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar eure Feinde, das heißt, ihr erlebt die Juden mehrheitlich als Feinde des Evangeliums. Das war so im ersten Jahrhundert, nicht wahr? Jesus hat das so erlebt, Paulus, der selbst auch Jude war, hat das so erlebt. Die Juden waren eigentlich mehrheitlich Feinde des Evangeliums. Aber Paulus sagt, hinsichtlich der Gnadenwahl Gottes sind sie Geliebte um der Väter willen. Das widerspricht sich nicht. Das Wort um der Väter willen weist auf die Bundesverheißungen hin, die Gott eben den Vätern gegeben hat. Die Väter, die aus Abraham kommen. Er wird sie nicht verwerfen, weil einige ungehorsam sind oder weil einige sogar Feinde des Evangeliums sind. War nicht Paulus auch ein Feind des Evangeliums? Tatsächlich war jeder Mensch, bevor er von Gott berufen wurde, an Christus zu glauben, war er oder sie ein Feind des Evangeliums. Gott hat nicht angehalten vor unserer Starrköpfigkeit oder Starrherzigkeit, sondern er hat uns berufen, die er berufen wollte. Und das wird er auch mit den Juden machen, die als Volk zum großen Teil abgefallen sind. Er wird aber seine Leute sammeln. Gottes Liebe erweist sich darin, dass er uns in Christus geliebt hat, als wir noch seine Feinde waren. Das ist Kapitel 5, Vers 10. Also denkt daran, schreibt der Apostel den Römern, aber das gilt für uns auch, bevor ihr die Israeliten verachtet, euch über sie erhebt, weil sie Gottes Messias ablehnen und nicht glauben, denkt daran, dass auch ihr in gleicher Weise fern von Christus wart. Und Paulus schreibt dann in den Versen 30 und 31 diese Wechselwirkung, wie Juden und Heiden zum Glauben geführt werden, indem sie gegenseitig Einfluss aufeinander haben. Er sagt, denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber Erbarmen gefunden habt infolge ihres Ungehorsams, so sind jetzt auch sie dem euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen, damit auch sie jetzt Erbarmen finden. Erinnern wir uns zurück, die Heiden sind dazugekommen, nachdem die Juden ungehorsam waren. Paulus hat den Juden öfter gesagt, weil ihr nicht hört, wende ich mich jetzt zu den Heiden. Oder er hat sie eifersüchtig gemacht. Er sagt, Gott hat sie so eifersüchtig gemacht, die Juden. Paulus hat die Juden richtig wütend gemacht, als er das gesagt hat. Aber später gab es diese Eifersucht, oder die zog dann die Juden zurück zum Herrn, wenn sie gesehen haben, wie es den Heiden geht, wenn sie glauben. Und durch die Annahme der Heiden wurden sie, wie gesagt, eifersüchtig. Und das führte dazu und führt heute noch dazu, dass sich immer wieder Juden zu Christus hinwenden. Und zusammengefasst sagt der Apostel darüber in Vers 32 jetzt, denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Das ist eine Art Gottes zu wirken. Zuerst schließt er sie ein in den Ungehorsam, hält sie fest, sie sind gefesselt darin, sie können nicht raus. Und das tut er, um sie schließlich sich über sie zu erbarmen. Alle sind eingeschlossen und er erbarmt sich aller. Aber wer sind diese alle? Sind das alle Menschen? Werden alle Menschen einmal gerettet, so wie alle ungehorsam sind? Ist auch ein Thema, das sich durch den Römerbrief zieht. Alle Menschen oder alle jemals lebenden Israeliten wieder, oder alle zu einem bestimmten Zeitpunkt lebenden Israeliten? Ich glaube, wenn wir diese Aussage im Zusammenhang des ganzen Briefes sehen oder dann auch nur im Zusammenhang der letzten drei Kapitel, dann können wir schlussfolgern, es sind alle, die Gott zum Heil erwählt hat, Juden und Heiden. Es sind die, über die Paulus schon in Kapitel 3 sagte, Vers 9, denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, alle unter der Sünde zu sein, wie geschrieben steht. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Diese alle sind eingeschlossen in ihren Ungehorsam, darin festgehalten, geknechtet. Und es ist Gottes unbegreifliches Wirken, das souverän bestimmt, wann jemand aus seiner Sünde gelassen wird, befreit wird. Wann er im Ungehorsam eingeschlossen bleibt, wann er daraus befreit wird, wann er Erbarmen erfährt und gerettet wird. Wir Menschen können das niemals ergründen und verstehen. Wir würden wohl nicht auf die Idee kommen, dass jemand auf diese Weise zum Glauben geführt werden kann, so wie Gott das tut. Das ist nicht begreiflich. Als junger Christ, als ich frisch zum Glauben gekommen war, da habe ich mich öfter über andere erhoben. Ich habe gedacht, ich bin wenigstens so gut, so klug, dass ich verstanden habe, dass man an Jesus glauben muss. Ich bin besser als diese anderen Ungläubigen. Und ich habe es gecheckt, wie man ein solches Leben zu Gottes Gefallen führt. Darum bin ich besser, darum habe ich mich über andere erhoben. Und Gott hat mich aber in seine Schule genommen. Und er hat mir gezeigt, dass ich nichts als meine Sünde beigetragen habe zu meiner Rettung. Nichts anderes. Ich habe gelernt, dass es Gott, der Heilige Geist, allein ist, der mit meinem Herzen so umgeht, dass ich mich ihm zuwende, dass ich nicht mehr anders kann. Und wenn ich zurückdenke, ich wollte nicht gern Christ werden, überhaupt nicht. Ich habe mich dagegen gewehrt, so gut es nur geht. Aber der Herr hat mich zu sich gezogen. Ich habe nichts beigetragen. Er hat mich zuerst in den Ungehorsam eingeschlossen, bis ich so weit war zu erkennen, dass ich ihn anrufen muss, um gerettet zu werden. Und dieses geheimnisvolle Wirken Gottes, das bei jedem von uns ja so verschieden und so erstaunlich ist, eine erstaunliche Gnade Gottes. Paulus erklärt das nicht. Nirgendwo in seinen Briefen erklärt er das. Auch hier im Römerbrief nicht. Er sagt nur allen, die frech fragen und danach rufen, dass Gott sich ihnen erklären soll, warum tust du dies so, warum machst du das? Denen gebietet er zu schweigen. Er sagt, ja freilich Mensch, wer bist du, dass du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Das ist Kapitel 9, Vers 20. Und wenn Paulus das unbegreifliche Handeln Gottes mit seinen Geschöpfen sieht und noch während er es uns beschreibt, antwortet er schon in der einzigen Weise, auf die man antworten kann und soll, er bricht in Lobpreis aus. Und Paulus lobpreist Gott eigentlich dafür, dass man ihn nicht verstehen kann. Weil er ist so viel größer als wir, als unser Verstand. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt und wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es muss ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich habe dem nichts zuzufügen. Einzig vielleicht das, was Sinclair Ferguson schreibt in seinem sehr guten Kommentar zum Römerbrief. Er schreibt über diesen Lobpreis, diese Worte sind einerseits selbsterklärend, tragen aber zugleich Bedeutungen in sich, die sich unserem vollständigen Verständnis entziehen. Es käme fast einer Unverschämtheit gleich, ein solch erhabenes Lob weiter zu kommentieren. Vielleicht besteht die einzig angemessene Antwort darin, sie zu wiederholen und zu sagen Amen und Amen. Ja, Amen und Amen. Halleluja.